Feiertag mehr, aber ich finde es auch wirklich gut, wenn wir da als Christen ein Zeichen setzen, dass uns das wesentlich ist, dass wir uns auch vor Gott zumindest einmal im Jahr zusammenfinden, um auch ein Schuldbekenntnis zu zeigen und zu beten miteinander. Wir haben einen weiteren Gebetstag am 25. November, also kommenden Samstag, 10 Uhr beginnt er, geht bis 13 Uhr und wir haben diesmal dieses Schwerpunktthema Mission. Und wir werden auch bei diesem Gebetstag miteinander Gott loben, eine Anbetungszeit haben. Wir werden Fürbitte tun für unsere Missionare und zugleich informieren. Wir wollen Fürbitte tun für die Migranten in unserem Land und die Arbeit, die dafür für sie getan wird in unserem Land. Also ganz herzliche Einladung dazu. Gebetstag, 25. November, Schwerpunkt Mission hier bei uns im Gemeindehaus. Dann sammeln wir jetzt bitte unsere Kollekte ein und singen dazu das Lied, das jetzt angezeigt wird, Wir sind dein Eigentum. Das ist möglicherweise nicht allen ganz bekannt, deswegen hören wir zunächst mal zweimal hin auf das einführende Vorspiel und so schwierig ist es aber auch nicht. Wir singen die vier angezeigten Strophen. Noch geschrieben, war nämlich nicht in unserer Liedbank und danke der Technik, dass ihr es gerade noch so schnell eingepflegt habt. Wir sind dein Eigentum. Dieses Lied passt ganz gut zu dem, was ich jetzt bekannt geben möchte, nämlich zum Heimgang von Paul Suttner, der am Donnerstag dieser Woche, den 16.11., verstorben ist. Paul Suttner ist an einem Herzleiden verstorben. Er lag für einige Tage auf der Intensivstation in Soest. Paul Suttner hielt über viele Jahre hin den Kontakt zu unserer Gemeinde und in jüngerer Zeit besuchte er die Gemeinde auch wieder öfter und regelmäßig unsere Gottesdienste. Ich habe mich immer gefreut, Paul anzutreffen, weil er ein lebensfroher Mensch war, der vielfach einen aufheitern konnte, durch seine besondere Art einen anzusprechen und Dinge zum Besten zu geben. Paul, so war er ein Mensch, so habe ich ihn erlebt, der aber auch tiefgründig war, der übers Leben nachdachte. Und dir, liebe Heidi Siebrecht, wünschen wir über diese Tage hinaus den besonderen Trost Jesu über den Heimgang deines lieben Pauls. Und diesen Trost kannst du finden und finden wir gemeinsam in dem Bibelvers aus Psalm 103, Vers 2, der Paul so wichtig war und den er in den letzten Tagen im Krankenhaus auf der Intensivstation oft zitierte. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ebenfalls in dieser Woche ist Dirks Vater von Dirk Hahn heimgegangen, und zwar in der Nacht vom Freitag, dem 17. auf den 18.11. Silke Hahn schrieb mir, die Kinder und wir konnten noch mit ihm, dem Vater, beten und uns von ihm bewusst verabschieden. Dirks Vater schlief heute Nacht in der Gewissheit seines Lieblingsverses von Psalm 139 ein. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Liebe Familie Hahn, lieber Dirk, liebe Silke und Kinder, euch gilt auch unser herzliches Beileid. Und wir beten für euch, dass euch Gottes Trost erreicht, ihr seine Hilfe erfahren und dass ihr Halt findet in dieser Zeit. Die Beisetzungstermine stehen noch nicht fest. Beachtet dazu bitte in der kommenden Woche den Hinweis über den Gemeindeverteiler. Ich möchte euch, die Gemeinde, jetzt noch bitten, zum Gebet aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, du hast zwei geliebte Menschen zu dir genommen in dein Reich. Herr, wir danken dir für das Leben von Paul Suttner. Er hatte manches zu tragen, aber er hat vielfach deine Hilfe erfahren. Wir danken dir für seine Heidi und die Liebe, die beide so intensiv verbunden hat. Herr, und wir danken dir auch für das Leben von Dirks Vater, den du in einem höheren Alter zu dir genommen hast. Und wir danken dir für dieses reiche, lange Leben, das er verbunden mit dir geführt hat, im Vertrauen und festen Glauben auf deine Gnade und Gerechtigkeit. Wir bitten dich auch für die Familie Hahn um deinen Trost. Und wir danken dir, Herr, dass wir auch in der Trauer eine Gemeinschaft sind und füreinander beten dürfen. Amen. Nimm bitte wieder Platz. Hinführend zur Predigt hören wir jetzt auf eine Lesung aus Matthäus 20, 1 bis 15. Und anschließend haben wir dann sofort die Anbetungszeit.
Die Arbeiter im Weinberg. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden, die für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen 3 Uhr. Selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen. Und nun geh, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin?
Ich dachte gerade ganz schön provozierend. Die zuletzt kommen, kriegen ihr Geld zuerst, damit die anderen auch sehen können, dass sie das Gleiche bekommen. Das ist schon deftig. Aber Gott ist derjenige, der uns sieht und der uns im Blick hat. Und das sowohl die später als auch die, die schon länger dabei sind. Und darüber wollen wir einfach unseren Lobpreis aufbauen. Gott sieht mich und Gott hat mich im Blick. Egal, wie lange ich dabei bin. Und lasst uns gemeinsam dazu aufstehen und Gott wirklich loben.
Du bist der Vater, der mich sieht. Der jedes Haar gezählt hat. Du bist der Vater, der mich liebt, der mich für sich erwählt hat. Ich will nur schätzen, was du gibst, mich nicht daran gewöhnen. In allem Guten finde ich dich, im Wahren und im Schönen. Du fühlst mich mit Dankbarkeit. Dann gilt auch deine Güte bleibt, auch dann will ich dir danken. Wenn dir das Leben etwas gibt, mich überrascht mit Freude, dann weiß ich, ich hab's nicht verdient, doch ich genieße es heute. Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele. Alles verdanke ich dir. Du füllst mich mit Dankbarkeit, schenkst mir meine Lebenszeit, Vater im Himmel. Für alles danke ich
durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Ergriffen von der Wahrheit fängt meine Seele langsam an zu sehen. Gottes Hände öffnen mir das Herz. Lass mich jetzt glauben und verstehen, dass du mich wirklich liebst, so wie ich bin, und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Deine Gnade bis ans Ende der Welt. Von dir geliebt macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt. Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Macht mein Leben Sinn. Meine schönste Melodie erzählt nun für alle Zeit von deiner Liebe, die bleibt.
Von deiner Liebe, die bleibt.
Sollten wir gehen,
wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück, nur du schenkst uns Lebensglück. deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Deine Herrlichkeit klingt durch Raum und Zeit und erfüllt den Himmel. Wir schauen auf zu dir, verehren dich. O Herr, deine Treue bleibt, deine Liebe hält. Davon singt die Erde. Wir stehen nun vor dir, Anbetung bringen wir. Du herrschst für alle Zeit. Halleluja, und auf ewig. Halleluja, Freund auf ewig. Herrlichkeit klingt durch Raum und Zeit und erfüllt den Himmel. Wir schauen auf zu dir, verehren dich. O Herr, deine Treue bleibt, deine Liebe hält. Davon singt die Erde. Wir stehen nun vor dir, Anbetung bringen wir. Du herrschst für alle Zeit. Halleluja, unser König. Halleluja, Freund auf ewig.
Zu wissen, du bist da, du siehst uns, du bist treu, du hältst Ausschau nach uns. Du bist ein Gott, der nicht da steht und wartet, ob sich bei uns irgendwas verändert, sondern du bist ein Gott, der auf uns zukommt. Du bist ein Gott, der uns täglich neu begegnet und sucht und immer wieder anspricht. Du bist ein Gott, der uns lieb hat und der sich nach uns sehnt. Und Herr, dann führt dieses Wort, dass du uns siehst, auch nicht zu einem Erschrecken, Herr, weil du auch alle sehen kannst, was wir tun, sondern dann wird es zu einer Freude, weil wir einfach wissen, Herr, du verlierst uns einfach nicht aus dem Blick. Und Herr, es ist Grund, einfach dich dafür zu loben, dich dafür anzubeten. Herr, auch, dass du einfach so geduldig bist und immer wieder neu kommst. Danke, Herr, du bist einfach da und du liebst uns.
Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhält. Wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist da. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Du schenkst mir Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von ganzem Herzen dir, denn du bist mein Gott.
Amen.
Ja, vielen Dank euch. Das macht Freude, Gott zu loben. Und Freude macht es auch, auf sein Wort zu hören. Und gerade in diesem Text geht es auch wieder um das sich freuen. Und ich lese dazu aus Lukas 15 die Verse 25 bis 32. Ihr findet die auf den ausliegenden Blättern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du sogleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist der letzte Abschnitt aus der Trilogie, könnte man sagen, der Gleichnisse, die Jesus in Lukas 15 erzählt. In diesen Gleichnissen hörten wir von verirrten Schafen und einem Hirten, der sie sucht und findet. Münzen gingen verloren und auch sie wurden gefunden. Ein Sohn verläuft sich im Leben und findet zurück zum Vater. Die Freude über das Wiedergefundene ist den drei Gleichnissen gemeinsam. Gemeinsam ist ihnen auch die Einladung, sich mit Gott zu freuen. Und diese Einladung, sich mitzufreuen, richtet sich in diesem letzten Teil an den älteren Sohn. Aber der ältere Sohn des Vaters kann da nicht mit, wie schon zuvor die Pharisäer da nicht mitkonnten. Und so finden wir in diesem Gleichnis nicht nur einen verlorenen Sohn, sondern wir sehen, wir haben es gleich mit drei verlorenen Söhnen zu tun. Das Gleichnis Lukas 15 hat nämlich drei Personengruppen, drei verlorene Söhne im Auge, die sich in der Gleichnisfolge wiederfinden sollen. Erstens erzählt Jesus seine Gleichnisse in der Auseinandersetzung von Gerechten, von Pharisäern und Zöllnern, also von frommen und normalen Juden. Zweitens hat der Evangelist Lukas die Menschen im Blick, die Randlieder der Gesellschaft sind und die nicht zum Volk Israel dazugehören. So betrachtet richtet sich das Gleichnis an Juden, also an das auserwählte Volk Gottes, die Nähe Jesu zu den Nichtjuden, zu den Heiden beargwöhnten. Und drittens können sich in dem Gleichnis Jesu auch wir wiederfinden, nämlich als weltliche oder strenge Mitglieder der Gemeinde Jesu. Den drei Personengruppen, die im Gleichnis angesprochen werden, ist eines gemeinsam. Sie können sich einfach nicht mitfreuen. Sie können sich nicht darüber freuen, dass auch die anderen dem Vater willkommen sind. Die, von denen Sie meinen, die haben es ja nun gar nicht verdient. Oder in dem Gleichnis gesprochen, das wir eingangs des Gottesdienstes hörten, die doch nur so kurz dabei sind, die bisher noch gar nichts geleistet haben. Den drei Blickwinkeln ist noch etwas gemeinsam. Das Gleichnis nämlich fordert uns als Hörer heraus, uns zu positionieren. Denn die Prophezeiung des Simeon bei Jesu Geburt aus Lukas 2, 34, die kündigt schon an, was hier deutlich wird. In Lukas 2 lesen wir, dass Jesus dazu bestimmt ist, dass viele in Israel an ihm zum Fall kommen und viele andere durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, lesen wir dort, dem widersprochen werden wird. Die Aufforderung des Vaters an seinen älteren Sohn, sich an dem Fest für den Bruder zu beteiligen und mitzufreuen, ist also Jesu Aufforderung an seine Kritiker. Es ist euch schon früh angekündigt, erinnert sie Jesus. Dazu bin ich bestimmt, dass einige an mir zu Fall kommen. Gebt acht, dass ihr es nicht seid. Und dazu bin ich bestimmt und gekommen, dass andere aufgerichtet werden. Ich bin ein Zeichen Gottes, ein Zeichen der Liebe Gottes, dem widersprochen wird. Und widersprochen wird dem eben von den drei verlorenen Söhnen, von diesen drei Personengruppen, die Jesus im Auge hat mit seinen drei Gleichnissen. Die Aufforderung des Vaters an seinen älteren Sohn, sich also mitzufreuen, ist eine Aufforderung Jesu an seine Kritiker. Öffnet euch der Freude. Öffnet euch der Freude. Lasst euer Herz von der Liebe Gottes überwinden. Denn Gott kann in seiner Liebe nicht anders als gnädig zu sein. Jesus wirbt bei uns um Mitfreude an seinem Wirken und Tun. Im Zentrum des Gleichnisses steht nicht menschlicher Dienst und nicht menschlicher Verdienst, sondern Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und das wird daran deutlich, dass der Hirte sein Schaf und die Frau die Geldmünze sucht und findet und der Vater nach dem heimkehrenden Sohn Ausschau hält und dem zornigen älteren Bruder mit ihm folgt vor die Türe. Aber das Ende ist offen. Spannend ist, ja sehr spannend, wie ich meine, dass Jesu Gleichnis die endgültige Reaktion des älteren Bruders offen lässt. Vers 32 schließt ja ganz offen. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder, der war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und die Frage ist natürlich, was wird der ältere Sohn jetzt tun? Wird er den Schritt ins Haus hinein, in die Festgemeinschaft tun? Wird ihm darüber, dass der Vater zu ihm herausgekommen ist, aufgehen, dass er im Verhältnis zu dem jüngeren Bruder überhaupt nicht benachteiligt ist? Der Vater ist ihm, dem Älteren, nachgegangen, so wie er auf den jüngeren Bruder zugelaufen ist. Und wird jetzt dem Älteren aufgehen, dass er also genauso vom Vater geliebt ist wie der Jüngere. Und das ist ja das Tragische an dieser Geschichte. Ich war alle Zeit doch bei dir und ich habe dir alle deine Gebote gehalten, klagt er. Nie war ich ungehorsam. Ich habe wie ein Sklave für dich geschuftet. Was für eine Bitterkeit steckt darin. Und damit, wenn Jesus das so erzählt, streckt er seine Hand den Kritikern aus. Er sagt, ich führe nichts Arges im Schilde. Meine Hand ist dir ausgestreckt. Und heute Morgen sagt er auch dir, du, meine Hand ist dir ausgestreckt. Ob du einer bist, dem ich nachgehen muss, wie dem älteren Bruder, oder ob du einer bist, auf den ich zulaufe, meine Hand ist dir ausgestreckt. Der Abschluss des Gleichnisses steigert die Intensität und die Klarheit noch. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Wir konnten doch gar nicht anders. Denn dein Bruder, der war doch tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden, Stellt euch vor, die Heidi hätte ihren Paul jetzt wieder. Der war doch tot und jetzt lebt er wieder. Da kann man doch nicht anders als sich freuen. Das ist ja geradezu auch die Auferstehungshoffnung, die wir als Christen teilen. Oder Dirk, der seinen Vater wieder gewinnen könnte. Er war tot und jetzt lebt er. Was kann man da anders als sich freuen? Ob sich die Pharisäer gegenüber den Zöllnern im Herzen erweichen lassen? Ob die Juden dem Gedanken sich öffnen können, dass Gott der Vater aller Menschen ist, also auch der Nichtjuden, auch der Vater der Araber, der Griechen, der Deutschen, der Polen, der Amerikaner? Dass er gesandt ist, dieser Sohn Gottes, tatsächlich zu allen Völkern und Nationen? Und ob die Glaubensgeschwister in der christlichen Gemeinde es fertigbringen, sich nicht untereinander zu verurteilen und kritisch zu beäugen? Das ist offen. Wagen wir den Schritt hinein zum Fest? Jesu Gleichnis kombiniert Mahnrede und Einladung zum Glauben. Er verzichtet dabei auf eine psychologische Ausleuchtung deiner und meiner Seele, aber er beschreibt, wie wenig wir ihn, seinen Vater und das Christsein verstanden haben, wenn sich darüber keine Freude in uns regt. Die Frucht des Geistes, sagt es mal der Apostel Paulo, ist Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Geduld und noch weiteres. Als zweites nach der Liebe kommt sofort die Freude. Und Jesus sagt hier, es geht um die Freude über den anderen. Über den anderen, der zum Vater wiederkommt, der ihm ebenso wichtig ist, wie du selbst ihm wichtig bist. Die drei verlorenen Söhne, schaffen sie den Neuanfang der Freude? Der jüngere Bruder, der vorzeitig sein Erbe vom Vater verlangte, hat die Weisungen und Gebote Gottes nicht verstanden. Diese Weisungen Gottes verfolgen ein Ziel. Es soll allen gut gehen, die in Israel leben. Das ist das Ziel. Das hat der jüngere Bruder nicht verstanden. Es soll allen gut gehen, die in Israel leben. Deshalb bricht der Sohn aus und er endet genau dort, wo er nicht hin wollte. Der erste Teil des Gleichnisses verdeutlicht, die Liebe zu Gott zeichnet sich durch das Tun des Willens Gottes aus. Das Gebot hat im Alten Testament einen unbedingt positiven Sinn. Es fordert Fürsorge und Hilfe. Und es stellt fest, du kannst nicht so tun, ob das alles dich gar nichts anginge. Du kannst dich nicht einfach aus dem Staub machen, fortrennen, dein Erbe nehmen, es durchbringen und sagen, egal was mit den anderen ist. Du kannst dich nicht einfach aus dem Staub machen und alle Verantwortung für andere, für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Kollegen, für die Flüchtlinge, für den Nächsten, das kannst du nicht alles einfach hinter dir lassen und von dir abwerfen und so tun, als hättest du damit nichts zu tun, wenn du dich mein Kind nennst. Wenn du das tust, und das zeigt das Gleichnis des Jüngeren, Bruders, wenn du das tust, wirst du früher oder später feststellen, wie sich dein Leben entleert, wie es seinen Sinn verliert. Du bringst dein Leben dann durch. Du kommst auf den Hund. Oder für den orientalischen Sprachraum gesprochen, du endest bei den Schweinen. Aber auch das Herz des älteren Bruders hat sich vom Vater entfernt. Wie bei einem Dammbruch bricht es jetzt aus ihm heraus. In Vers 29, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot von dir übertreten und mir hast du nie nur einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Ja, da zeigt sich, er wäre gern fröhlich gewesen. Er hätte gerne mal gefeiert. Aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht verstanden, dass das im Hause des Vaters möglich ist. Er hat eben auch nicht begriffen, dass die Gebote Gottes zum Guten dienen. Und er liebte offensichtlich den Vater genauso wenig wie der Jüngere. Jesus geht es um mehr als nur darum, Pflicht und Schuldigkeit Genüge zu leisten, Vorschrift und Gesetz zu befolgen und Aufträge auszuführen. Und es geht ihm um weit mehr, wenn du in dieser Gemeinde bist und hier lebst, als dass du deine Pflicht und Schuldigkeit erfüllst. Es geht darum, den Wunsch, den Willen und das Ziel des Vaters zu begreifen. Und das heißt für den älteren Bruder zu seiner äußersten Verwunderung in Vers 31. Der Vater sagt, Kind, Junge, und jetzt setz da mal deinen Namen ein. Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und was mein ist, ist auch dein. Mit anderen Worten, warum hast du dich denn nie mit deinen Freunden an den Grill gestellt, ein fettes Kalb aus dem Stall geholt, es am Spieß gedreht und dazu ein würziges Bier genossen? Warum hast du das denn nie getan? Wer hat dir das denn in dein Hirn gepflanzt, dass es in Gemeinde, in meinem Hause nur um Arbeit, um Pflichterfüllung geht, um Nibelungentreue? Wer hat dich da geprägt? Und Jesus macht doch ganz deutlich, ich nicht. Das ist nicht meine Botschaft. Meine Hand ist die ausgestreckte Hand. Ich bin der Nachgehende und der, der entgegenkommt. Das ist der Vater im Himmel. Das ist der, der sich freuen will, der Spaß hat, der Freude hat an dir, am Leben und an den anderen. Jesus sagt in diesem Gleichnis, der Vater dem älteren Sohn, du, das hättest du machen können. Das hättest du machen können. Denn alle meine Schafe, Rinder und alles, was da ist, gehört dir. Was mein ist, ist auch dein. Wie kommst du darauf, dass mir das missfallen hätte oder ich das nicht sehen wollte? Die Botschaft des Gleichnisses ist, du, freue dich. Und jetzt frage ich dich, leidest du insgeheim die Qual des älteren Bruders? Immer wieder deutlich oder nur manchmal, aber doch viel zu intensiv. Diese Qual, das ist die innere Distanz Gott und Jesus gegenüber. Und auch ein Stück innere Distanz der Gemeinde gegenüber und den anderen Geschwistern. Diese Qual ist das ständige Vergleichen, das sich ständig immer wieder ärgern, das sich bekümmern und das Nörgeln, das Verrechnen und Auflisten, das Verhältnis zu Gott und die Beziehung zu den Geschwistern gegenüber fühlt sich dann auch an wie ein versäumtes Leben. Und vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, was mache ich mit meinem Leben? Warum laufe ich immer in die Gemeinde? Warum bin ich überhaupt Christ? Lohnt sich das Ganze? Und vielleicht stellst du diese Frage, weil du nichts vom Feiern verstehst, weil du die Freude nicht kennst. Die Freude, die sich auch am anderen freut und an der Großzügigkeit dieses Gottes, an den wir glauben, wie wir es eben im Gleichnis hörten. Oder guckst du neidisch, weil ich so großzügig bin? Wer neidisch guckt, der hat sein Leben versäumt. Hätte ich doch nur. Und traute ich mich doch nur. Und was wäre, wenn? Befehl und Gehorsam beschreiben dabei dagegen das gefühlte Verhältnis zwischen dem älteren Bruder und seinem Vater. Das ist ein Verhältnis von Befehlsgeber und Befehlsempfänger. Und bei Befehlen, da geht es nicht um vertrauende Beziehung, sondern bei Befehlen geht es um rückhaltlose Unterwerfung. Und bei jemandem, der dich unterwirft, da kannst du nicht froh sein. Und ehrlich, das kannst du auch keinem anderen Menschen wünschen, diesem Gott zu begegnen, der Unterwerfung fordert. Wie soll man dazu einladen wollen? Also bitte. Schlimm genug, wenn du dich so fühlst, dann müssen auch andere sich ja auch noch so fühlen. Was dabei herauskommt, ist Zorn. Zorn über den jüngeren Bruder. Als er das sah, wurde er zornig. Zorn über den jüngeren Bruder, Zorn über die Nichtchristen, die Sünder oder auch die Glaubensgeschwister, die sich so viel herausnehmen und am Ende doch dazugehören. Und der Vater schaut zu, wartet auf diese Leute, sucht nach ihnen, läuft ihnen entgegen, umarmt sie und schmeißt noch eine Party obendrauf. Wie kann sich nur dieser Vater mit diesen allen Gemeinschaft und Beziehung wünschen, mit denen sich Gemeinschaft wünschen, genauso wie mit mir? Wie tief ist der Wunsch in uns verwurzelt und wie fest verankert die unausgesprochene Erwartung in unserem Herzen und Denken, dass wir doch aus eigener gehaltener Nähe zu Jesus gehören? Weil ich die Bibel lese und weil ich bete und weil ich in die Gemeinde gehe und deswegen ist mir Jesus nah. Und wie grausam kann solcher Glaube sein, wenn ich quasi immer betteln muss um diesen Gott, um seine Zuwendung, um seine Liebe, um seine Wärme, um seine Barmherzigkeit, wenn ich quasi immer dafür zahlen muss. Praktisch, spirituell oder wie auch immer. Ihr Lieben, aus eigener Kraft können wir die Nähe zum Vater nicht halten. Das will er auch gar nicht, sondern er streckt dir die Hand entgegen. Es geht nicht um besonders geliebt oder besonders belobt zu werden, denn die Gnade Gottes ist für alle gleich. Die Gnade Gottes ist für alle gleich. 100% für jeden, der hier sitzt, für jede, die da draußen sind. Unteilbar. Das Gleichnis Jesu führt uns zwei Weisen der Entfremdung vor Gott vor Augen. Übertretung des Gotteswillens, der die Fürsorge seiner Gnade nicht begreift, und stetiger Gottesdienst, der nichts von der Großzügigkeit Gottes weiß. Wir schulden Gott keine Tagelöhne-Existenz und keine Liebelungentreue, sondern dem Nächsten Liebe. Es gibt auch kein Christsein erster und zweiter Klasse, weil Gott sich gleichermaßen über jeden freut, der sich mit ihm freuen kann. Das ist ihm wirklich wichtig, dass du und ich uns freuen können mit den anderen. Der Vater wartet auf die Heimkehrer. Der Vater wartet auf die Heimkehrer und das ist der jüngere Sohn und das ist auch der ältere Sohn. Und er steht damit für das Handeln Jesu, der gekommen ist, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und der uns sagt, und wisst ihr, Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Jesu Gleichnis vom barmherzigen Vater fordert uns zur Nachahmung auf. Und da stellt sich die Frage, wer heute auf die Heimkehrer aus dem Ortsteil, aus der Nachbarschaft, aus dem Familien- und Freundeskreis wartet, wer auf die Heimkehrer innerhalb der Gemeinde wartet. Da stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, uns mit dem Vater an denen zu freuen, über die wir vielleicht in der Gemeinde auch lieber klagen möchten oder Beschwerde führen. Und darum, ihr Lieben, lasst uns noch einmal hören, was Jesus sagt. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, Denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und war verloren und ist wiedergefunden. Amen. Wir haben jetzt einen Augenblick der Stille, in dem wir persönliche Gebete sprechen können. Das gehörte nochmal für uns bewegen vor unserem Herrn. Und danach werden wir einleitend Klaviermusik hören zu dem Lied 118, Friede sei nun mit euch allen. Das wird dann angezeigt und wir stimmen dann ohne weitere Ansage in dieses Segenlied ein. Und zu dem Segenlied bitte ich euch dann auch aufzustehen. Es segne dich, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der wird dein Herz und dein Sinn bewahren. In Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch allen einen sehr frohen Sonntag.